Willkommen im Power Performance Podcast mit Paul Schlüter und Kevin Schmidt. In der heutigen Folge quatschen wir über viele Themen, darunter über den Unterschied zwischen Deloads und leichten Introwochen in der Trainingsplanung, Fatigue-Singles, ob Coaching im Powerlifting wie in anderen Sportarten irgendwann vor Ort stattfinden wird und über viele weitere Themen. Wünschen euch ganz viel Spaß bei der Folge.
Hallo.
Hallo und herzlich willkommen im Power Performance Podcast. Wir sitzen hier sehr müde am Mittwochmorgen. Paul kann ja gleich berichten, warum er müde ist. Ich weiß gar nicht, warum ich so müde bin, muss ich ehrlich sagen eigentlich. Aber es ist Zeit für eine neue Folge. Wir haben ein paar Fragen von euch bekommen, die wir gleich mal so ein bisschen, auf die wir gleich mal eingehen werden. Aber vielleicht erstmal vorab so ein bisschen, machen wir ja meistens so, einmal Lage klären. Wie sieht's aus? Wie waren deine vergangenen Tage und wieso bist du müde, Paul?
Meine vergangenen Tage waren gut. Und ich bin immer noch recht müde, weil ich auch vom TBB Open war. Ich kann ja so ein bisschen erzählen. So eine Athletin von mir ist gestartet, Lea, in der 76er. Wir haben das so ein bisschen aus dem Training raus als so eine Art Vorwettkampf für die DM gemacht, I guess. Es lief sehr gut. Ich hab den Ball gecallt, den dritten habe ich verkackt, aber sonst sind wir 8 von 9 gegangen, haben, ich glaube, jetzt irgendwie ein 3 Kilo Total PR, weil sie im dritten 195,5 gezogen hat. Es ist relativ schön geworden. Ja, die war, was ein Grinder, Alter. Holy fuck. Nice. Also wer das noch nicht gesehen hat, kann mal in dem Stream nachschauen, den letzten Deadlift von den 76er Frauen, der war schon ordentlich. An der Stelle Shoutout an Melanie Wirtz, die, glaube ich, die leichtesten 225,5 die ich jemals gesehen habe, gezogen hat in einer bis 69 Kilo Klasse. Also wirklich absurd. Ja. Absolut absurd. Ganz, ganz viel Liebe an sie und was die Preine. Und ich habe halt, also wir waren am Samstag zu meinen Eltern nach Bonn gefahren. Das bietet sich ja immer an, wenn ein Wettkampf in Köln ist, dass man das ein bisschen kombiniert mit Familienbesuch und Wettkampf. Und dann sind wir kurzfristig eingesprungen als Kampfrichter, Kerstin und ich. Und das hieß dann, wir sind das war Sonntag um kurz vor 6 klingelte der Wecker. Um 8 standen wir in Kari-Montur im Rhein-Gym. Und so 8:30 Uhr haben wir dann angefangen. Dann habe ich bis so circa irgendwo, ich weiß es nicht mehr genau, aber irgendwo zwischen 14 und 15 Uhr habe ich dann gejudged und wir haben uns ein bisschen abgewechselt. Es war mega spannend. Ich habe einiges nochmal mitnehmen können, so als Kari, aber auch als Coach. Vor allem so in Richtung von macht's den KampfrichterInnen leicht, auf weiß zu drücken. Ja? Mhm. Habe ich mich auch im Nachhinein mit jemandem unterhalten, wenn ich schon sehe, dass da jemand super unsicher und zur Hante läuft und einen super shaky Walkout bei der Beuge hat, wo die Knie so mäßig durchgestreckt sind, dann wird's mir schwer gemacht, ein weißes Licht zu geben. Es war teilweise auch ein bisschen schwierig mit der Nebelmaschine. bei der Bank von der Seite gejudged habe, ging dann einmal der Nebel an und man hat plötzlich den Athleten auf der Bank kaum noch gesehen. Also wirklich, ich habe gerade noch so die Umrisse sehen können. Man hat auch generell so Bank auf der Arsch auf der Bank war sehr, sehr schwer zu erkennen. Es waren schon so ein paar Sachen, die aus Sicht eines Kampfrichters hätten besser sein können. Es war mir persönlich viel zu laut. Ich hatte sogar so Konzertgehörschutz drin. Ich hatte mir irgendwie vor 2 Jahren so für Festivals und Konzerte, die ich seitdem nicht besucht habe, mal so extra Ohrstöpsel gekauft, ne, wo halt bestimmte Frequenzen etwas mehr durchgelassen werden. Und selbst damit hatte ich irgendwann voll den dröhnenden Kopf von der Lautstärke. Also es war wirklich sehr, sehr doll. Aber der Ablauf war eigentlich insgesamt ziemlich nett. Ich glaube, es ist so der Aufbau von dem ganzen Event war auch sehr, sehr nice. Also so die Tatsache, dass das ein bisschen alles abgekapselt war voneinander. Die Tatsache, dass es auch entsprechend im Warm-up nicht komplett überfüllt war, war schön. Es gab, mein persönliches Highlight war der Snack- und Clearway-Shake-Stand im Warm-up-Bereich, wo sich alle AthletInnen und BetreuerInnen an diversen Snacks und Shakes bedienen konnten. Das war absolut nice. Premium. Inklusive der Dixie-Klos im Aufwärmbereich. Die natürlich dann gegen Ende des Wettkampfes, am Ende des zweiten Tages eine gewisse Geruchsnote mit sich gebracht haben, aber nicht so schlimm, wie man denken würde. Die RTX-Wettkampf-Kombis, die sie hatten im Warm-Up-Bereich, sind tatsächlich, gerade für den Preispunkt, finde ich die echt gut. bis auf die Rollen. Die ATX-Scheiben sind weiterhin absoluter Horror. Also so, sowohl dieses, also das hat so ein Gefühl wie so eine Kombi aus Fingernägel an der Tafel und zwei Styroporstücke, die man aneinander reibt, wenn man diese Scheiben auf die Hand hinpackt. Also das, das Gefühl, diesen Vibe hat das. Die Goodies, die wir bekommen haben als Helfende, waren auch sehr ausgiebig. Also wir haben, glaube ich, zu zweit so knapp 20 von diesen Sven Jacks bekommen. Jeweils ein T-Shirt, ein paar Gummibänder und ein bisschen was an Kleinkram. Das muss ich sagen, war ziemlich gut. Es war leider kalt, aber das ist halt rein Gym. Man kennt es, ne? Die Heizung funktioniert immer so für eine halbe Stunde und dann ist sie wieder aus. ganz, ganz riesigen Respekt an Mike, der im Tuxedo dann noch die Toiletten sauber gemacht hat, die AthletInnen und Kari-Toiletten. Da geht mein Herz ganz doll raus. Auch riesen Respekt an Manu, dass der dieses Energielevel, was der hatte, aufrechterhalten hat.
Ja, verrückt.
Also war schon heftig. Ich denke so insgesamt gutes Event, viele Sachen, aus denen sie noch lernen können. Aus Sicht eines Kampfrichters ein paar Sachen, die für mich hätten besser sein können, gerade was, wie gesagt, so den Aufbau von der Plattform und die Positionierung, die ich haben konnte, anging. Natürlich, dass man dann die Nebelmaschine vielleicht woanders hinstellt. Aber also das ist ja leicht gefixt. Ne?
Ja.
Ich denke, generell war es ein recht smoother Ablauf. Ich glaube halt einfach diese Gruppen aus drei Flights sind einfach zu lang. Da muss man sich irgendwie was anderes überlegen. Ich glaube, Lea sollte ursprünglich um 18 Uhr anfangen, dann hat der Wettkampf um, ich glaube, 18:45 angefangen oder so und dann waren wir um 22:45 fertig um den Dreh. Also sie haben dann auch immer gut Tube gegeben. Aber ursprüngliches Wettkampfende war für 21:30 geplant. Und das war dann halt fast zwei Stunden später. Und da finde ich dann so die Priorisierung der AthletInnen. Da kann man sich dann dieses fünfminütige epische Intro mit alle laufen rein und so eine Kino-Trailer-Stimme erzählt, dass es Powerlifting ist. Das hätte man sich sparen können an dem Zeitpunkt. Aber es war so auch untereinander. Die Atmosphäre war sehr angenehm. Ich hab zumindest kein großartiges Drama im Warm-Up-Bereich mitbekommen. Alle waren soweit unterstützend. Ne, man kennt es ja so, vereinzelt waren dann Leute da, die... Das finde ich immer so, das gehört zum guten Ton, wenn man sich gemeinsam an der Hantel aufwärmt, auch füreinander zu stecken und Höhen einzustellen und auch mal Bitte und Danke zu sagen. Das hat man immer mal, ne?
Ja,
dass das nicht der Fall ist. Das war in Österreich auch so, als ich auf der Stadt war. und dann sind wir irgendwann, also wir sind relativ zeitnah danach im letzten Heber gefahren und waren dann kurz vor zwei wieder hier. Ja, heute ist der erste Tag, an dem ich mich wieder einigermaßen ausgeschlafen fühle.
Klingt sehr, sehr anstrengend. Auf jeden Fall.
Ja. Aber es war cool. Ich glaube, so die, wenn man Bock auf so einen Wettkampf hat, und so diese Menge an Stimmung auch feiert und für sich als positiv bewertet, dann ist es definitiv was, wo man hingehen sollte. Für mich wäre es nichts als Athleten. Als Kari bin ich gern da, vor allem wenn sie die Musik nächstes Mal ein bisschen leiser machen. man fühlt sich so alt dabei irgendwie, ne? Aber viel Liebe zum Detail auch, ne, mit den Versuchskarten. Es gab so eine Tribüne, auf der man sitzen konnte mit extra Sitzkissen. Es gab eine Garderobe. Es gab so branded Becher, für die man Pfand zahlen konnte, so wiederverwendbare. Das mit den Toiletten, also die Toilettensituation war wirklich richtig gut. Also ich glaube, im Warm-Up standen irgendwie 6, 7 Dixies und draußen standen nochmal 10. Also es war für genügend Toiletten gesorgt.
Ich weiß noch, in Sanity 2019 gab es ja nur die Reinigungstoiletten. Mhm. Also,
die waren so schwierig nach den ersten 4 Stunden. Das war so heftig. Und auch so, ich meine, ich hatte zumindest den Eindruck, dass das Judging in den meisten Fällen schon auch eine gute Qualität hatte. Es waren einige Entscheidungen dabei, wo man dann doch gemerkt hat, so ein paar Kleinigkeiten sind noch nicht ganz geläufig, sage ich mal. Ein Beispiel war bei mir, hatte ein Athlet eine Beuge gemacht, die gut war, hat ein Ablegensignal bekommen, nach dem Ablegen er ist in den Lockout von der Beuge gekommen und war halt voll auf der Ferse. Sein Vorderfuß war komplett in der Luft, ne? Aber er stand.
Ja.
Und dann hat er halt einen Ausweichschritt nach hinten gemacht und dann erst ins Rack gelegt. Also es hat so ein bisschen nach hinten gestolpert nach dem Ablegensignal und dann haben halt zwei Karis rot gedrückt und ich dachte mir so, nein, weiß. Jury hat Gott sei Dank overturned. Ne? Das sehr ist gut. Ja auch, muss man auch erstmal haben. Und dann eigentlich die einzig andere Sache, die ich noch mitbekommen hatte, war, dass jemand, ich glaube, es war bei den Frauen dann, hatte ihr Bank-Setup mit Füßen auf der Bank gemacht und hat trotzdem Startsignal bekommen und dann halt rot, weil Setup auf der mit Füßen auf der Bank das nicht geht, sondern ja. Ne, wir wissen, du sagst zurücklegen oder nochmal anfangen oder Neustart oder was auch immer du sagen möchtest als Hauptkari, um zu signalisieren, Füße auf der Bank sind nicht erlaubt.
Ja.
Was gab's noch? Ja, und ich glaube, also ich war tatsächlich positiv überrascht davon, wie qualitativ hochwertig die meisten Leute, die da gehoben haben, unterwegs waren. Es waren wenige so klassische Anfängerfehler dabei. Also irgendwie mit kaputte Socke oder kaputter Schuh oder Signal nicht beachtet oder sowas. Der Athlet von Johannes Lukas hat erstmal seine erste Beuge pausiert gemacht.
Echt?
zwei von drei Bankversuchen mit 4 Kilometern Luft unterm Kopf. Also so schön Kinn zur Brust gedrückt. Halt so die klassischen Sachen. Aber das war ganz vereinzelt. Und insgesamt war eigentlich so das Lifting, was ich gesehen habe an dem Sonntag, war von der Qualität her tatsächlich ganz gut. Und auch, muss man sagen, gerade ich habe die Beuge bei den 120 und 120 plus gejudged noch. Sehr gute Tiefe. Also wirklich, bei der Beuge waren wenige dabei, wo ich gesagt hätte, also waren so ein paar, ich glaube 2 oder 3 habe ich rot gegeben, aber alle anderen waren tatsächlich genau drin. Und das war richtig gut. Das hat mich überrascht.
Voll gut. Ich weiß, wie hast du denn das, ich habe ja den Livestream geschaut, Samstag und Sonntag ein bisschen. Wie hast du das, ich nenne es jetzt mal das Leistungsniveau so wahrgenommen? Ich habe es jetzt doch relativ, also vor allem in den Primetimes auch recht hoch wahrgenommen, sag ich mal.
Ja, also ich meine, es sind natürlich so die paar Leute da, die auch auf deutschem Niveau oben mitspielen. Melanie Wirtz, Lea de Vries, bei den Männern, also Raphael aus Frankfurt, der auch in der 120er gar nicht so schlecht aufgestellt ist, wenn er mal bessere Sprünge beim Heben machen würde. Für sie genau. Ja, ist halt, ne, so, ich meine, ja, sein 1RM sind 3,30 und aber dann von 300 auf 3,25 zu springen, ist halt risikoreich, sagen wir mal, ne. Beim ersten Tag weiß ich gar nicht so genau, wer alles noch mit dabei war, aber so, ne, es war zumindest in jeder Gruppe waren so 1 bis 3 Leute dabei, die man auch mal auf einer DM oben mitspielen sieht. Und das ist dann eigentlich schon mal ganz gut. Und das, obwohl ja einige Leute, die eingeladen wurden, nicht gekommen sind.
Wie war's? Ich habe das letzter Punkt von mir, nur damit ich mir das alles ein bisschen besser vorstellen kann. Wie war denn die Aufteilung? Also wo war der Warm-Up-Bereich? War das ähnlich aufgeteilt wie Insanity damals? Also nee.
Ach so. Also wer das Rhein-Gym kennt, ist ja so ein bisschen so ein umgedrehtes L, I guess, ne, wenn man reinkommt. Das ist ja so schlauchförmig gerade und dann rechts. Also wenn man reinkam vorne, Foyer, Eingangsbereich mit den Ständen und mit so ein paar Tischen und Stühlen mit einem Projektor, wo man sich auch hinsetzen konnte, das war ganz nett. Ja. Und dann da gerade durch war quasi der Wettkampfbereich, beziehungsweise der Zuschauerbereich mit der Bühne dahinter und so, das war auch alles abgetrennt. Und du konntest dann aus dem Foyer rechts über so einen kleinen Nebengang kamst du dann in den Bereich hinten rechts, wo das Warm-up war. Also dieser Raum im Rhein-Gym, wo sie diese ganzen Gym 80 Racks hingestellt hatten irgendwann, das war dann der Warm-up-Bereich. Und da standen dann die Racks und Co. Und von da aus konnte man dann auch nur zur Bühne gehen. Also es gab quasi, das war gut, es gab keinen Verbindungsgang zwischen Zuschauerbereich und Warm-up. Das haben sie schon auch gut gelöst.
Voll gut.
Deswegen war das, also es war auch nicht so krass überfüllt, wie man es von manchen anderen Wettkämpfen kennt, wo du dir denkst, Alter, ein Athlet braucht keine 4 Betreuer. Also ganz ehrlich, verpisst euch einfach.
Aber die Unterstützung, Paul, die Unterstützung.
Ja, bei Raw, Digga, nee, Mann, lass gut sein.
Ja, klingt aber sehr sehr nice. Also ich habe auch sehr Positives gehört. Ich fand den Livestream auch sehr schön. Livestream sehr schön gemacht. Haben wir ja vorher schon bequatscht, was ich nur wahrgenommen habe, ist das Kommentieren ja schwer viel. aufgrund der Lautstärke auch teilweise.
So laut.
Es war im Stream halt auch schon so, dass ich gedacht habe, da muss richtig abgehen. Da ist richtig laut. Aber ja, es gefällt manchen ja auch sehr. Also ich glaube, ich hätte es wahrscheinlich auch genossen, wenn ich nicht den ganzen Tag dann da gewesen wäre. Also ich vielleicht nur so als Athlet, so in dem Moment, wenn ich auf die Bühne gehe, auf die Plattform gehe, und dann performe, würde ich es, glaube ich, ganz cool finden. Aber wenn du mal den ganzen Tag sitzt, weiß ich nicht, ne? Das ist dann nochmal eine andere Geschichte.
Ja, ein Gruß muss ich noch geben mit ein bisschen konstruktiver Kritik. Kuss an René, der ja auch Sprecher gemacht hat. Und der, glaube ich, auch, also wahnsinnige Leistung da an beiden Tagen von morgens bis abends mit nur kurz, also er hat irgendwie mal zwischendurch einen Bankflight oder so ausgesetzt, ne? Also der hat schon, der hat an der Oberkante performt das ganze Wochenende. Ist klar, dass da die eine oder andere Sache mal durchrutscht. Eine Sache, die er hätte besser machen können, wäre den BVDK als Thema einfach wegzulassen, wenn man als Veranstalter darauf besteht, dass die Karis vor Ort eine BVDK-Lizenz haben. Und da kamen so kleinere Schüsse in die Richtung, die hätte man sich sparen können. Hat halt einen Fadenbeigeschmack, wenn man angeschrieben wird mit, ja, wir suchen Karis mit BVDK-Lizenz, kommt vorbei, damit ihr hören könnt, wie jemand über den BVDK hetzt. Das hätte man einfach sein lassen können. Und das andere ist, als Sportpsychologe fühle ich mich gezwungen, das zu sagen. Wenn du früh morgens moderierst und die schweren Jungs dran sind und ihre Beugen machen, dann wiederholt sowas zu sagen wie, oh, ich kann echt nicht verstehen, wie man sich das antut, so früh morgens so viel beugen zu wollen, ist vielleicht nicht super förderlich für die Leistung von den Leuten, die da gerade antreten. aber ganz viel Liebe an René, er macht das wirklich gut. Ich glaube, das sind dann halt auch einfach, wie gesagt, wenn du am ersten Tag da deine 15 Stunden machst und am zweiten auch, dann ist klar, dass die eine oder andere Sache halt irgendwann dir einfach rausrutscht, weil bei Gott ist das anstrengend. Ne? Und er hat halt auch den zweiten Tag schon komplett ohne Stimme angefangen und trotzdem den ganzen Tag moderiert. Was es schon zwischendurch ein bisschen lustig gemacht hat an manchen Stellen, stimmbruchartig. Ich hoffe, er behält seine Stimme noch ein paar Jährchen.
Ja, die brauchen wir noch.
Ja, ich warte so ein bisschen drauf, dass er sich die Haare lang wachsen lässt und ein Piratenoutfit trägt und so ein bisschen auf den Gino macht. Aber ich glaube, das dauert noch eine Weile. Mit den Haaren wird es, glaube ich, auch schwierig
werden. Wird schwierig, ne? Glaube ich auch. Sonst Perücke, perfekt. Okay,
was also bei dir?
Ja, was geht bei
Erzähl
mir?
Erzähl mal.
Eigentlich aktuell gar nicht viel. Also ich bin in Prüfungsvorbereitung für Uni. Ich glaube, in drei Wochen geht's los mit zwei Prüfungen. Bin ja mal gespannt, wie das so wird. Es ist schon allgemeine Psychologie 1 und 2 und biologische Psychologie. Ja. Das Ding ist halt, das ist so ein bisschen das Spannende, finde ich, daran. Also die Themen sind super spannend. Wer hätte das, ne? Ja, ist ein cooler Themenbereich auf jeden Fall. Ich bin nur so ein bisschen besorgt wegen der Prüfung, wie das Verfahren genau ist, weil es, ne, die ersten Prüfungen, die ich hatte, waren Multiple Choice so und mit ein paar Sachen, die du eben einfügen konntest, so ein paar offene Fragen. Aber jetzt ist es halt, sind beide Prüfungen Lückentexte. Und nicht mit Vorgabe, sondern nur, also da ist ein Lückentext und du musst halt das Richtige ausfüllen. Und ich weiß ja noch nicht, ob das so, wie mir das so taugt. Ich habe so ein paar Altklausuren bisher schon gemacht. Das war ganz in Ordnung, sage ich mal. Dennoch so ein bisschen Bedenken, so okay, Lückentext, weiß ich nicht, ne? Da musst du es schon genau wissen. Das ist ja auch gut. Finde ich auch fein. Das heißt, Prüfungsvorbereitung ist gerade so ein bisschen, rückt mehr in den Vordergrund und sonst Coaching und Training, was ja auch relativ gut läuft weiterhin.
Ich wollte gerade sagen, das ist 2020 für einen Fünfer gebeugt, ne?
Genau, die waren ein bisschen schwerer auch mal, ein bisschen angestrengt, wie Paul auch sagen würde. Die merke ich immer noch, das war jetzt vorgestern. Ich glaube, ich brauche noch bis Freitag, bis ich mich wieder okay fühle. So. Vielleicht ist es deswegen auch, jetzt ergibt es auch Sinn, warum ich mich heute so fühle, wie ich mich fühle. Jetzt haben wir das auch nochmal erschlossen, so ein bisschen die Ursache erfasst vielleicht. Nee, aber läuft super. Also schauen wir mal eben, welcher Wettkampf dieses Jahr ansteht.
Ich war gerade fragen. Ja,
mit dem Bending Bars tatsächlich.
Hast du keine 7 Stunden Anreise, ne?
Ja, genau. Genau. Wird aber trotzdem ein bisschen knackig alles, ne? Weil wir hier aus Greifswald zwei Eleiko-Kombos noch mitnehmen und Scheiben und so weiter, dann für den Warm-Up-Bereich und Bending Bars.
Ah, okay.
Das heißt, ich muss wahrscheinlich, wenn meine Freundin auch noch starten möchte und einen Platz bekommt, das und wird dann eben alles ein bisschen mit unserer Hündin da jemanden zu finden für die Tage, das wird ein bisschen Kriegen wir aber alles hin. Aber es wird ja, halt trotzdem...
Die 3,5 Stunden hin- und zurückfahren an beiden Tagen.
So, deswegen, ich mal schauen, wie wir das alles machen. Aber das wird, ne, das ist so ein bisschen der Wettkampf, den wir ins Auge fassen aktuell, wir beide. Eigentlicher Plan war ja, LM hier mitzumachen. MacPom am 8.6. Uns ist tatsächlich jetzt so wieder bewusst geworden, wie weit MacPom noch hinterher ist. Es ist einfach verrückt, ne? Wir haben ja, wenn wir jetzt mal vergleichen mit anderen Bundesländern, die ja erst vor kurzem auch so richtig aufgeblüht sind, ne? Damit meine ich vor allem Schleswig-Holstein und Hamburg, die ja noch vor ein paar Jahren keine LM hatten. Gar nichts, ne? Da war ja nichts. Und jetzt mittlerweile die LM mit Normen haben und LM aufgeteilt ist in Jugend, JuniorInnen und Aktive. Und wir immer noch eine LM haben, also die haben jetzt zwei Wochenende. Wir haben immer noch eine LM, die ein Tag ist, in der wir Jugend, JuniorInnen, Aktive und Equipped machen. Und dann teilweise noch manche gleichzeitig eine Bank, Kreismeisterschaft, irgendwie sowas noch mit einfließen lassen haben, ist das schon, sag ich mal, anders als in anderen Bundesländern. Ne? Oder wenn wir uns mal jetzt auch auf Hessen, wie viele Bezirksmeisterschaften es da jetzt gibt, oder auch, wenn wir nochmal Baden-Württemberg, ne, da dieses Jahr auch mit den 3 Bezirksmeisterschaften, die stattfinden, um sich die Quali zu holen für die ELM, BAVÜ, sag ich mal, ist MacPom noch hinterher. Glaube ich.
Ja, aber ihr habt ja, MacPom ist ja auch, glaube ich, das, ich habe gerade nochmal nachgeschaut, das Bundesland mit den drittwenigsten Einwohnern in Deutschland. Ne, das ist ja eigentlich voll gut für den Landesverband, dass sie noch nicht so viel Arbeit haben.
Ja, genau.
Ich krieg das ja nur in Hessen mit. Das ist echt, das ist so die Verbandsarbeit, die da hinter dieser ganzen Organisation steckt. Hut ab, ey. Das ist eine arschvolle Arbeit für die Leute.
Das glaube ich. Aber ja, deswegen war eigentlich so der Plan, Landesmeisterschaft 8.6. Da ist jetzt aber eine Hochzeit von meinem Cousin, deswegen sind wir da nicht. Das wollten wir eigentlich so nutzen als Quali für die Norddeutsche und dann die Norddeutsche, ich glaube, 15 Wochen danach mitzumachen, irgendwie Mitte September oder Ende September ist die ja. Ja, das fällt ein bisschen weg. Und das Problem ist halt dann leider auch, das ist so ein bisschen das Traurige, warum ich meinte, es ist also schade, dass in MacPom noch nicht der Sport so ist, wie er in anderen Bundesländern ist. Es findet dann auch wettkampftechnisch nicht so viel statt in diesem Bundesland, muss man einfach sagen. Wenn ich die LM nicht mache, habe ich nicht viele Möglichkeiten, noch einen Wettkampf zu machen. Zumal viele Bundesländer dann ja jetzt auch darauf angewiesen sind, vielleicht zu sagen, ja, außerhalb der Konkurrenz kannst du nicht starten. Und dann stehe ich da ohne Wettkampf. Ne? Das ist halt so, wie es ist. Ich kann natürlich auch einfach sagen, Kevin, jetzt mecker nicht rum und richte selber einen Wettkampf aus. Und so ist es auch. Ne? Ist legitimer Gedanke. Da muss man natürlich nur die Zeit für haben, so dass es so ein bisschen oder sich die Zeit für nehmen. Aber das ist auf jeden Fall ein Gedanke, der im Hinterkopf ist, sage ich mal, ne? Aufgrund der Situation, die so ein bisschen, finde ich, immer schwierig ist mit einem Wettkampf im Jahr, wenn du den nicht machst, dann ist halt blöd für dich. Ist doof gelaufen. So. Ja. Deswegen gucke ich so ein bisschen, vielleicht sind ja doch gewisse Bundesländer da offen für, außerhalb der Konkurrenz zu starten. Grüße gehen raus an
Hessen
Hamburg.
Nicht.
Hamburger Kraft. Ja, Hessen, genau. Das habe ich mir schon gedacht, ne, aber kann ja mal gucken, Hamburger Kraftspiele, irgendwie 12. 10. Matze, ich melde mich nochmal bei dir, genau, wenn du das
hörst. Ich glaube, Matze, ein Zuhörer der ersten Stunde, ne?
Genau.
Wenn ich mich recht erinnere.
Ja. Ja, deswegen schauen wir mal, aktuell aber Benning Bars so ein bisschen im Fokus und es läuft wirklich absolut gut, wir haben jetzt ja vorher schon gequatscht, Körpergewicht gerade so bei 106 Kilo, das heißt so 9 Kilo runter seit Oktober, das ist schon viel, Leistung ist weiter am Kommen, Heben läuft super, Beugen läuft super, Bank macht, ist okay. Bank. Ist in Ordnung. Es ist halt, also ich heute direkt nach dem Call steht auch dann für das Körpergewicht, glaube ich, ein PR an, ne? 125 für ein Triple oder sowas zu net 8. Das wäre schon gut. Ne? Zumal ich ja so die letzte Zeit mit so ein bisschen Nackenproblemen zu kämpfen hatte, was die Bank angeht, ne? Dass das immer mal wieder aufgeflärt ist und irgendwie nicht so gut war und die Bank sich insgesamt auch nicht so gut angefühlt hat, kommt da ganz gut Fahrt auf. Ja. Aber ja, das so einmal zu meinem Training. Wie viel Training bleibt dir denn jetzt noch in der nächsten Zeit? Mal so zu fragen.
Tatsächlich, weil ich weiß gar nicht, was wohl dein letzter Stand war mit der Augen-OP. Ich habe jetzt tatsächlich recht zeitnah einen Termin. Also heute ist der 7. Februar, sprich mein Termin ist am 14. also nächste Woche Mittwoch.
Nice.
Und das heißt, ich habe jetzt noch diese Woche Training. Ich werde Montag und Dienstag noch gehen. Dienstag vielleicht noch mal ein bisschen, also der Plan ist Montag, je nachdem, wie ich mich fühle natürlich, aber Montag vielleicht noch mal Bank auszumaxen und Dienstag vielleicht noch mal Safety-Bar-Beuge oder Safety-Bar-Pin-Beuge auszumaxen. und dann halt Mittwoch früh muss ich dann um 7 in Fulda sein, werde dort operiert. Bin zwei Nächte bin ich da, also bis Freitag. Freitag werde ich dann entlassen. Und der Plan ist sowieso, weil ich Ende Februar auf dem Kaderlehrgang für den BDR bin, da freue ich mich ganz drauf. Es geht nach Mallorca für 5 Tage, das ist natürlich schon auch nice. Das heißt, ich werde sowieso auch dort wahrscheinlich nicht trainieren können, wirklich höchstens ein bisschen pumpen. Die Oberärztin sagt jetzt, ich sollte eigentlich so 1 bis 2 Wochen nach der OP in der Lage sein, wieder normal zu trainieren, halt nicht keine Vollbelastung offensichtlich. Aber ich werde halt ein bisschen gucken, wie es ist. Also, weil gerade Pressatmung ist halt was ja auch unter hohem Druck auch in der Vergangenheit mit der Stenose Schwierigkeiten gemacht hat. Das heißt, ich werde es auf jeden Fall langsam angehen, vielleicht auch so ein bisschen so Blutdruckpatiententraining machen oder so mit ganz viel Tempo und konstanter Atmung. Aber ich werde mich auf jeden Fall bewegen können und das ist schön. Und wenn das dann alles verheilt ist, also dieser Schlauch, der eingesetzt wird, kommt dann nach so 4 bis 6 Monaten wieder raus. Und dann sollte das eigentlich gegessen sein und ich sollte wieder sowieso ganz, ganz normal, also auch davor wahrscheinlich schon wieder ganz normal trainieren können.
Nice.
Also ich denke mal, ich werde die Zeit eher Bodybuilding-lastig trainieren, ja, oder eher Hypertrophie-lastig, weil ich jetzt nicht unbedingt den Sinn darin sehe, mir so eine OP womöglich zu versauen, indem ich dann irgendwie Heben ausmaxe oder so.
Das ganz muss wichtig dann sein. Trotzdem noch schwer heben, ganz wichtig, genau.
Ja, ich meine, der Schlauch kann halt auch verrutschen, ne? Und das ist dann so, wenn ich mir vorstelle, dass so ein Silikonschlauch in der Nähe von meinem Auge in meinem Schädel drin verrutscht, das, nee, habe ich nicht so viel Bock drauf. Aber ja, wenn es gut läuft, kann ich dann auch wieder nach so 2, 3 Wochen wieder relativ normal trainieren, im Zweifel halt mit viel Tempo und dann ja, in so 3 bis 6 Monate später um den Dreh irgendwann dann wieder ganz normal.
Und dann nochmal 2 Monate später und dann heben wir die 300, ne? Das ist sehr gut, guter Plan.
Ja, das bringt uns ja schon zu unserer ersten Frage, Kevin. Mensch, welch effiziente Anmoderation.
Ja, ob es 2024 an Paul und Kevin treffen sich und ziehen an 300er geben wird, ne? Es wird ja bestimmt wieder ein Fundamentalkrafttreffen geben, bestimmt Ende des Jahres, je nachdem, wo das stattfindet, bin ich natürlich auch bereit, weiter als Berlin zu fahren, natürlich. Mhm. Und dann vielleicht da an 300 oder vielleicht auch mehr zu ziehen. Also mein Plan ist ja eigentlich, wenn es Bending Bars wird, an Bending Bars von 300 zu heben.
Ja, so, ne? Also ist ja nicht, ich glaube, also. Ich glaube, du wirst vor mir die 300 knacken. Gehe ich mal stark von aus. Aber wir können dann einfach zu zweit die 500 knacken.
So machen wir das.
Ja, das ist auch ein guter Deal.
Guti, wollen wir mal so ein bisschen reingehen in ein paar Fragen, ja, die wir bekommen haben? Ja, ne?
Let's do it.
Guti, ist so ein bisschen was zusammengekommen, jetzt auch über die vergangenen Folgen hinweg und auch nochmal die auf die Fragesticker, die wir bei Instagram gepostet haben. Also da, ne, ist es meistens so, um nochmal kurz das Vorgehen zu klären. Wir haben ja nicht irgendwie, was die Fragen angeht, so ein E-Mail-Adresse oder wie auch immer, sondern wir machen das ja meistens so, dass wir einen Tag vorher, bevor wir die Folge aufnehmen, also ja, ein Zeitfenster von einem Tag oder manchmal auch viel weniger, ja, dann nochmal Fragen reinzuknallen. Wir nehmen natürlich aber auch sehr gerne Fragen, vor allem, wenn da noch ein bisschen mehr Kontext aufgeschrieben wird, die fernab von den Fragestickern gestellt werden. Also einfach uns eine Nachricht schicken, damit wir das Ganze aufnehmen können.
Und an der Stelle, Entschuldigung, wenn ich meine eine Frage nicht mitbeantwortet habe, üblicherweise, wenn ich eine Frage bekomme, schicke ich einen Screenshot an Kevin und dann gehe ich auch an unseren Chat durch und gucke, was da drin ist. Ja. Also wenn ich mal eine Frage übersehen habe oder noch nicht beantwortet habe, schickt mir einfach nochmal einen Reminder.
Ja. Und es gibt ja auch immer so die Tage, da gehen wir vor einer Podcast-Folge nochmal viel mehr. Also da gucken wir nochmal, was hatten wir denn so im Verlauf der letzten Wochen? Und dann sehen wir nochmal, da war ja was, da war ja noch eine Frage. Das heißt, irgendwann tritt das schon, also beantworten wir in der Regel alle Fragen, hoffentlich. Gut, lass uns mal reinstarten. Wir haben die Frage bekommen, was für einen richtigen Deload spricht im Vergleich zu leichten Intro-Wochen. Ne? Also es ist ja so ein, ich sage jetzt mal eine Unterscheidung, die man sieht, so zwischen Planung von Coaches, die eher vielleicht manchmal in Richtung tendieren, nur leichte Intro-Wochen zu planen, eher wenig oder keine Deloads zu planen, also die Intro-Woche sozusagen als Übergang in den nächsten Block zu sehen, oder eben Coaches, die vielleicht eher in die Richtung tendieren, Deloads zu planen. Es gibt natürlich auch die Mittelwege, über die wir gleich noch reden werden, weil es ja vielleicht für gewisse AthletInnen sinnvoll ist, das eine oder das andere zu wählen. Aber wie ist so dein Vorgehen insgesamt, was jetzt die Thematik Intro-Wochen, leichte Intro-Wochen oder richtige Deloads betrifft?
Gut, dann hat das natürlich auch erstmal die Frage, wie definiert man einen richtigen Deload? Wenn wir jetzt mal von dem klassischen Modell ausgehen, so Reduktion, Volumen, Intensität um jeweils 50%, das ist so die Art, wie ich damals Deloads kennengelernt habe. Das mache ich tatsächlich eigentlich gar nicht mehr.
Ja. Absolut.
Mittlerweile ist es eher so eine Sache von, ne, ich meine, das kennst du ja auch, Bank läuft in der Regel ähnlich intensiv weiter mit minimal weniger Volumen. Also da werden die Lasten üblicherweise nur ein bisschen reduziert. Bei Beuge und Heben macht man es dann üblicherweise so, entweder die erste oder zweite Hälfte der Woche werden jeweils einmal Intensitäten stark runtergefahren und Volumen wird gleich gehalten, oder die Intensitäten werden ein kleines bisschen runtergefahren und das Volumen wird bei mir zumindest vor allem in Form von Wiederholungen runtergefahren. Also wenn man zum Beispiel, keine Ahnung, die Woche davor, so jetzt, wenn du hast jetzt 2,20 für einen Fünfer gebeugt und dann hast du eine Deload-Woche als solche, dann würdest du bei mir vielleicht irgendwie einen Dreier mit 200 kriegen, irgendwie so die Richtung. Ne, dass es zwar immer noch schwer ist, aber offensichtlich deutlich weniger als davor,
ja.
Deutlich weniger Ermüdung auch erzeugt, aber du eben nicht komplett entwöhnt bist von den hohen Lasten. Und das ist so ein bisschen, also ich meine, die Entscheidung, Unterscheidung zwischen so einem Deload und einer Intro-Woche, der einzige Faktor, der da tatsächlich für mich eine Rolle spielt, ist halt die Belastung und Ermüdung, die aktuell empfunden wird. Gibt es Wehwehchen, gibt es Schlafprobleme, gibt es Motivationsprobleme, gibt es vielleicht auch irgendwie gerade ein Leistungsniveau, was wir noch ein bisschen länger halten wollen, bevor wir einen richtigen Deload machen? Wie sieht's, das ist vielleicht der andere Faktor, wie sieht's vielleicht aus mit Planung zum Wettkampf hin? Hin und wieder bietet es sich einfach an zu sagen, so hey, wir haben jetzt noch, wenn wir jetzt einen Deload machen, dann haben wir noch genau 7 Wochen bis zum Wettkampf und das ist üblicherweise so deine Blocklänge, dann lass uns das jetzt lieber mal mit einschieben. Wenn dann aber in dem Szenario die Ermüdung nicht allzu hoch ist, dann würde man vielleicht einfach eine etwas leichtere Intro-Woche machen. Also das ist dann schon, leichte Intro-Wochen sind auch Deloads. So, es ist eine Sliding Scale. Also keine Ahnung, ich kenne das deutsche Wort gerade nicht. Also eine Skala, auf der man sich bewegen kann, nach links und rechts. Ne? Je nachdem, wie hoch die Ermüdung ist, desto mehr nimmt man halt raus. Auf dem extremen Ende, wenn jetzt natürlich jemand, ich sag mal, mehrfach Überlastungserscheinungen hat, wo vielleicht auch klar ist, dass in der Woche sowieso nicht sonderlich viel Training stattfinden kann, weil man unterwegs ist oder auf der Arbeit super viel zu tun hat, dann gehe ich auch gerne mal her und sage, okay, du hast üblicherweise 4 Einheiten, dann machen wir die Woche halt 2 Einheiten. Eine sehr leichte, eine minimal leichtere, eine etwas leichtere als in der Woche davor. Und dann hat man darüber auch ein bisschen entladen und dann ist das auch schon getan. Also ich glaube, so richtig den Kopf zerbrechen darf man sich da im generellen pauschal nicht. Es ist halt wirklich so eine Sache von, wie hoch ist die Ermüdung, was steht vielleicht an Wettkämpfen an, was steht vielleicht im Privatleben noch so an, abseits des Trainings in dem Zeitraum. Und dann ergibt sich das häufig. Also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal im Vorhinein von einem Blog gesagt habe, in dieser Woche werden wir deloaden. Sofern das nicht konkret verbunden war mit einem großen privaten Event drumherum. Ne? Also das ist schon wirklich lange her, dass ich so gesagt habe, wir machen jetzt 7 Wochen und dann machen wir Deload. So.
Voll, ja. In der Regel ja wirklich, so wie du gerade gesagt hast, leichtere Wochen nenne ich sie jetzt einfach mal, oder vielleicht nicht überladene Wochen in dem Ausmaß wie die vorherigen Wochen, die stattfinden aufgrund von Ereignissen im Leben. Es ist meistens mit einer der abschließenden Frage in Calls bei mir am Ende von einem Blog ist so ein bisschen, wie sieht's in den nächsten 5, 6 Wochen aus? 5, 6, 7 Wochen? Steht da terminlich irgendwas an? Bietet sich da auch irgendwas an, um da diese Woche irgendwie anzusetzen? Ne? Oder brauchen wir eine gute Unterteilung der Blöcke für einen Wettkampf, der demnächst ansteht? Ne? Das sind ja so meistens die Gründe. ich habe mir tatsächlich, warum habe ich am Anfang so ein bisschen gekichert, vorgestellt, stell dir so ein Percy vor. Ne? Gekichert habe ich. So ein Percy, der 3,20 so beugt und dann im Deload nur 160. 50 und dann in Woche 1 reingeht mit 2,50. So, und ich glaube, die fühlen sich nicht so gut an. Gell?
Nee. Percy wird aber auch er würde halt auch niemals 160 beugen. Er würde halt immer nur 120, 170 oder 2,20 beugen. Dazwischen gibt's nichts.
Perfekt. Kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, da ist Bereitschaft absolut gut, wenn man dann in den Blog reingeht. Ne? Fühlt er sich sehr sicher mit hohen Lasten. Gar nicht schwer auf dem Rücken. Genauso so ein paar Punkte, die mir nochmal diesbezüglich einfallen. Du hast es ja auch gesagt, ne, das ist jetzt, was ist ein richtiger Deload? Was zählt mal jetzt Intro-Woche? Ne? Ist Intro-Woche eine gleiche Woche wie alle Wochen, die danach anstehen? Oder ist die Intro-Woche eben eigentlich auch ähnlich wie die darauffolgenden Wochen, nur eben auch mit gecutteten Reps und vielleicht auch gewisser Lastanpassungen? Ne? Dann kann man ja auch sagen, gut, was unterscheidet das jetzt von einem Deload? Ne? Das ist ja häufig auch eine Framing-Sache, sage ich jetzt einfach mal. Also zum Beispiel, ich habe es in der Regel schon so, dass ich Deloads plane, weil ich denke, dass es so aus rein mentaler Sicht auch immer ganz nett ist, in gewissen Phasen vor allem zu sagen, gut, ich habe jetzt sehr hohen Einsatz gezeigt, jetzt ist es auch ein bisschen schwierig, vielleicht in dieser Woche Training unterzubekommen, den Fokus einfach mal von dem so ein bisschen mehr rauszuziehen und dann wieder das Ganze auf reinfahren zu lassen. Wenn man nämlich sonst sagt, okay, das ist schon die Intro-Woche, das ist der Blog-Start, kann ich mir durchaus vorstellen, dass es so ein bisschen, dass man nicht sich zurückzieht genug vielleicht. Das, was man in gewissen Situationen einfach braucht, was du ja vorhin auch so beschrieben hast. Ich glaube, ich habe das tatsächlich so die einzige Athletin von mir. Das muss man ja auch dazu sagen. Es würde vielleicht in gewissen Szenarien macht es ja auch, ergibt es ja mehr Sinn, wenn wir jetzt vielleicht eine Athletin haben, die mit geringerer absoluter Last arbeitet. Dann ist die Frage, brauchen wir überhaupt so richtige Deloads? Das ist ja zum Beispiel bei meiner Freundin der Fall. So, die trainiert jetzt seit ein dreiviertel Jahren, macht sie Krafttraining. Hatte bisher einen Deload, so. Also einen richtigen Deload, ne? Der hat halt stattgefunden nach dem Wettkampf und sie hat halt nicht trainiert. So, also das war der Deload, so, ne? Und sonst gibt's halt eigentlich nur 5 Wochen Training und dann gehen wir weiter in die nächsten 5 Wochen Training. Woche 1 ist dennoch eine Woche mit reduzierterer Last im Vergleich zu den Vorwochen. Und das passt dann auch. Und das ist natürlich vielleicht eine andere Geschichte, als wenn wir jetzt eben einen Percy wählen, der dann einfach weiter durchweg mit High Loads irgendwie arbeiten soll. Ja, da ist es vielleicht auch angebracht, ihn mehr rauszuziehen aus dem Ganzen.
Ich kann ja mal kurz gucken, wann ich mal Percy den letzten Deload gegeben habe, aber ich glaube, es ist schon tatsächlich auch eine Weile her. Also, dass sie so einfach durch die Wettkampfsaison, nenne ich es mal, war das jetzt stellenweise schwierig, da im Vorhinein nochmal Deloads zwischenzuklatschen, weil er ja immer nur 12 Wochen zwischen den Wettkämpfen hatte. Gut, und jetzt, ne, so über, das halt auch wieder so eine Sache, wo ich mich dann manchmal frage, ob ich vielleicht nicht doch einen besseren Job machen könnte, was das angeht. Aber so jetzt über Weihnachten sind auch wieder viele Leute krank geworden. Ja. Ich glaube, wo man vielleicht ein bisschen, wo ich für mich, glaube ich, in Zukunft auch ein bisschen mehr aufpassen möchte, ist, dass ich Krankheitspausen nicht mit Deloads gleichsetze.
Absolut.
Weil das ist schon so eine Falle, in die ich hin und wieder mal tappe, ne, wo ich mir dann denke, okay, du hast jetzt irgendwie, ne, warst jetzt 3 Tage richtig krank, hast dann den Rest der Woche noch ein bisschen gechillt, okay, das ist Deload, dann kommt eine leichte Intro-Woche und dann schieben wir wieder an, dass ich mir da ein bisschen mehr Zeit nehme, die Steigerung wieder rauszuholen. Das ist, glaube ich, was ich nochmal ein bisschen besser machen kann.
Ja, auch bin ich ganz bei dir. Ja. Das verleitet ja auch dazu. Ne? Du hast ja nicht trainiert. Ist ja logisch, hast dich ja ein bisschen mehr erholt. Ne? Aber eigentlich ist ja gedeloadet. Ist ja gedeloadet. Ach, du hattest 40 Grad Fieber 3 Tage. Ja, aber trotzdem nicht trainiert. Ne? Dein Körper ist super erholt. Ist
ja klar, dass der Körper regeneriert, wenn du Magen-Darm hast. So.
Genau. Ja, safe. Vielleicht nur so der letzte Punkt, wie ich das in der Regel mache, wenn es jetzt um so Lastenwahl im Deload geht. Ich habe so gewisse Richtungen irgendwie wie Lastenverlauf in darauffolgenden Blocks so ausfallen sollte, so gewisse Ranges zumindest. Und das ist natürlich immer, also ich plane die Deload-Lasten immer im Hinblick darauf, wie wieder Einstieg im nächsten Block einfach ist. Also wie war eben Gesamtlast oder Durchschnittslast über den Gesamtblock hinweg, die du gewählt hast, jetzt im vergangenen Block und mit welcher Last bist du im letzten Block eingestiegen? Wie sieht der Einstieg für den nächsten Block aus? Und daraufhin wähle ich Lasten für den Deload. Ne? So ist so ein bisschen mein Vorgehen, was das angeht. Gut. Und das würde sich auch nicht unterscheiden, ob es jetzt ein Deload ist oder eine Intro-Woche. Ne? Also ja, dann immer eine Last, mit der wir dann so progressieren können in die Richtung, wo wir uns hinbewegen wollen. Genau, eine Frage, die ich gar nicht in unseren Dings reingeschickt habe, die wir aber auch nochmal anreißen können, weil ich habe da jetzt ein paar Fragen öfter schon zu bekommen. Würde ich jetzt einfach mal einwerfen, können wir in dem Kontext, glaube ich, auch ganz gut beantworten. Wie wir dazu stehen, am Wettkampftag also die Beuge leichter zu performen, damit mehr Dampf fürs Heben da ist. Ist das ein Vorgehen, was du aktiv so, also bewusst so wählst für viele oder vereinzelt für gewisse AthletInnen? Wie handhabst du das?
Ja, also es ist schon hochgradig abhängig davon, wer das ist. Mhm. Bei Percy war es ja zum Beispiel auch in der Vergangenheit so, dass wir Versuche bei der Beuge ausgelassen haben, um Kraft fürs Heben zu sparen, weil wir wussten, dass die Ermüdung sich, also die Frage ist halt, hat eine schwere Beuge einen signifikanten Ermüdungsbeitrag aufs Heben? Wenn ja, dann lohnt es sich bei der dritten Beuge eher einen konservativen dritten Versuch zu wählen. Einen, den man mit Sicherheit hat, der nicht allzu schwer wird, weil man dann weiß, dass hinten raus noch genug Power fürs Heben da ist. Das war ja bei, also muss man auch sagen, ich meine, das ist jetzt ein Athlet. Percy hat bei der Junioren-WM, ich muss mal kurz gucken, was er gebeugt hat im dritten. Aber er hat auf jeden Fall seine dritte Beuge bei der WM war wirklich schwer. Also die war Oberkante. Ja. 3,32,5 war das. Ja, und da hat es aber geklappt, dass er dann am Ende doch 9 für 9 gegangen ist, auch mit einem ordentlich gewählten dritten Heber, den er glücklicherweise gültig bekommen hat. Ich hätte ihm den nicht gegeben. so fair will ich schon auch sein. 3-0 gültig war schon nice. Und bei der EM war es ja dann so, dass er 3,20 im zweiten gebeugt hatte und die auch schon schwer waren. Wir wussten von vornherein, er braucht nicht mehr wirklich, also er braucht nicht so viel Vorsprung bei der Beuge, um hinten raus beim Heben den ersten zu holen. Und die 3,20 waren schon schwer. Dann hatte der Betreuer 3,22,5 gemeldet und Percy ist dafür halt nicht rausgegangen. So, weil für 2,5 Kilo geht man da nicht nochmal raus bei der Beuge, das ist ja klar. Also ist auch so ein bisschen die Frage, wie groß sind die Sprünge und wie viel total kann ich holen? Wie sieht es dann taktisch hinten raus aus? Ich denke, wenn ich jetzt jemanden habe, der oder die sowieso irgendwo im Mittelfeld rumdümpeln würde, dann würde ich im dritten Versuch bei der Beuge, wenn die Person da Bock drauf hat, durchaus auch Risiko eingehen, aber häufig frage ich auch einfach. Ne? Ich habe ja so einen Betreuungsfragebogen, wo dann auch die Frage drin ist, ne? Wie viel Risiko willst du bei deinen Versuchen eingehen? Wenn halt jemand sagt, so, hey, ich habe bei der dritten Beuge Bock, auf 100% Risiko zu gehen, dann machen wir das auch. Also da trennt sich so ein bisschen mein Geist von, ich will perfekte Versuchsauswahl machen, hinzu, ich will auch, dass die Leute mal ein bisschen ballern können und Spaß haben und auch diese Erfahrung machen können. Ne? Weil ich gewinne am Ende ja nur, entweder so, wenn ich den, so wie jetzt bei Lea, ich habe den Risikocall gemacht, habe nochmal 7,5 draufgelegt zur dritten Beuge, war ein bisschen zu schwer. Nicht viel zu schwer, aber ein bisschen zu schwer. Und dann ist das für sie jetzt auch ein Erfahrungspunkt, den sie mitnehmen kann und den sie in der Zukunft dann berücksichtigen kann. Wo ich dann auch sagen kann, in Zweifel im Wettkampf, okay, ich würde jetzt hier lieber einen etwas leichteren Drittversuch wählen. Genauso war es beim Heben. Wir hatten beim NRW Cup, habe ich einen recht großen Sprung zum dritten Versuch gemacht. Der war dann zu schwer. Dann haben wir diesmal einen kleineren Sprung zum Drittversuch gemacht und der hat genau gepasst. Also das ist auch so ein bisschen, wo man sich miteinander einspielen kann im Plattformgeschehen, wo man natürlich nur die Chancen zu hat, wenn man die Gelegenheit hat, solche Personen regelmäßig zu betreuen.
Voll,
das gehört auch dazu. Und das ist ja so dieser Sweet Spot eigentlich, wo wir ja auch drin hängen, wo man sagt, wenn wir die Leute langfristig mit den Leuten langfristig zusammenarbeiten können, dann lernen wir die im Wettkampfgeschehen auch kennen. Und ja, teilweise auch mit Athleten, die nicht mal bei mir im Coaching sind. Grüße an Niklas Lapinske, den ich jetzt mittlerweile, glaube ich, schon, ich glaube, 3 oder 4 Mal betreut habe. Ne? Der ein wahnsinnig guter Athlet ist, sowohl was seine Werte angeht, als auch was sein Verhalten im Wettkampfgeschehen angeht. Und das macht dann so, das ist halt schon so eine Sache, wo ich sage, das macht mir wahnsinnig viel Spaß, ihn zu betreuen, weil es ein gutes Miteinander ist, er sich gut einschätzen kann und ich ihn mittlerweile ganz gut einschätzen kann und das halt zu guten Wettkämpfen führt.
Ja. Ja.
Also ich denke, ist durchaus eine Sache, die man machen kann. Ich würde es immer auf individueller Ebene entscheiden. Ich würde auch eigentlich in der Regel die AthletInnen selber entscheiden lassen, ob sie lieber so, ich sag mal, 9 für 9 gehen wollen oder ein bisschen Risiko gehen wollen. Da müssen die selber wissen, womit sie glücklicher sind. Das ist keine Entscheidung, die ich für sie treffen würde.
Ja, bin ich ganz bei dir. Es ist ja, also wenn wir uns jetzt nochmal einen Punkt da rauspicken, den man da ja auch mit berücksichtigen kann, sollte, je nachdem, ist ja auch so ein bisschen die Pausenlänge zwischen dann der Beuge und dem Heben. Also wenn wir irgendwie 2 Flights haben und du hast halt 2 Stunden Zeit zu recovern im Vergleich zu 3 Flights und hast dann vielleicht 3 Stunden hin bis zu deinem Heben, das kann ja auch noch einen Unterschied machen und kann eben vielleicht auch mit in die Entscheidung reinspielen, gehen wir die Beuge doch ein bisschen schwerer an, ein bisschen größeres Risiko oder nicht. Und eben auch die Punkte, ne? Also wenn du jetzt einen sackstarken Deadlift hast, so, ist vielleicht angebracht, das Risiko bei der Beuge ein bisschen zu minimieren, also das vielleicht nicht an die Grenze zu bringen, aber eben auch andersrum, ne? Wenn die Beuge vielleicht der Lift ist, der, wo du auch ein bisschen mehr Risiko angehen möchtest, weil du da einfach auch viel zurückbekommst, sage ich mal, also viel gewinnst an Total, ist das ja auch ein Step, den man machen kann, da ein bisschen risikobereiter so zu sein. Ich bin sehr gespannt auf was so mein, wie sich das, welche Lehren ich da noch so draus ziehe für meine eigenen Wettkämpfe, weil ich jetzt ja schon, also die Umstände letztes Mal bei den Bars waren ja schon auch mit der 100% Luftfeuchtigkeit im Raum und so, das war ja, und dass es sehr stickig war, einfach.
Und neues Leaves.
Und genau das ist, da sagst du was. Die waren ja also ein bisschen anders, ne? Aber ich habe es halt super gemerkt, dass mir diese Beuge, auch wenn sie so leicht war, die 250, ich war danach echt super am Arsch, ne? Für Heben ja, war eine einfach.
RPE 7, Mann, das ist doch.
Ja, ich weiß, aber trotzdem, ich war super fritte und hatte ja bis zum Heben absolut, ne, kein Dampf mehr. Und ich bin super gespannt, wie das jetzt eben ausfällt, wenn ich. Gehen wir davon aus, ich beug vielleicht meine 270, 75 auf dem Wettkampf dann im August, was ich für sehr realistisch halte. Ich bin gespannt, was das Heben macht. So, ne? Ich denke, ich werde nicht den Call machen für die Beuge, ähnlich wie ich es jetzt eigentlich auf den Bending Bars auch gemacht habe letztes Jahr, nicht eine Ad-12-Beuge zu planen, sondern eben eine mit einem schönen PR, 20, 25 Kilometer letztes Mal, nehme ich mit, ne? Muss ich ehrlich sagen, nehme ich mit. Muss
kann man machen.
Kann man machen. Und dann bin ich mal gespannt, wie sich das fürs Heben so verhält dieses Mal. Ich hoffe ja, ein bisschen besser als letztes Mal. Genau. Würde ich aber auch mitnehmen, ich bin gerade so bei dem Szenario, selbst wenn sich meine Beuge jetzt weiterentwickeln sollte, ne? Also ich beuge dann 275 und heb wieder nur 270, 75. Weiß ich noch nicht genau, wie ich damit umgehen würde, aber ich würde es natürlich mitnehmen. So, das ist... Aber ich weiß noch nicht, wie ich dazu stehe.
Die Erfahrung hatte ich auch mal mit Max Kampenhuber, der ja auch mal hier zu Gast war. Er ist auch irgendwann, also im Laufe unserer Zusammenarbeit, ist seine Beuge deutlich stärker geworden als sein Heben. Also sein Heben hat regressiert. Er ist eigentlich ein super Beispiel dafür. Ne? Das ist so ein typisches Ermüdungsding. So wenn, weil die Ermüdungs, also die Belastungen, die er vom Beugen, vom Heben hatte, hatten eine große Überschneidung im regulären Trainingsbetrieb. Und das hat dann halt dazu geführt, dass die Beuge sich sehr, sehr gut entwickelt hat und das Heben irgendwie so ein bisschen hinterherhinkte für einige Zeit. Und er dann ein paar Wettkämpfe hintereinander hatte, wo er dann beim Heben so im Eimer war, vom Beugen, dass er irgendwie nur noch seinen Erstversuch mit Ach und Krach hochbekommen hat, der auch teilweise weit unter Trainingsleistungen lag. Also das ist dann, ja. Ich glaube, wenn das so extrem ist wie bei Max, da habe ich mit ihm auch damals lang drüber gesprochen, dann ist es auch vielleicht so eine Sache von, okay, wie können wir die Sachen entweder mechanisch umstellen, dass die Belastungen unterschiedlicher sind, so wie Percy von Sumo auf Conventional gewechselt ist, oder aber auch, wie können wir die Konditionierung für so einen Wettkampf verbessern mit der Zeit, ne, dass man eher in der Lage ist, diese Doppelbelastung auch aushalten zu können. Weil das ist auch ein Teil des Trainings. Safe. Das darf man auch nicht vergessen. Das ist ja auch einer der großen Vorteile, wenn Leute SPD-Days machen, dass sie dann eher in der Lage sind, sowas zu verkraften, weil sie das einfach auch aus dem Training gewohnt sind.
Genau den Punkt wollte ich gerade nochmal einwerfen. Ne? Das wäre so ein bisschen mein Szenario, wenn ich jetzt nächstes Mal merke, okay, irgendwie krieg's nicht auf die Kette, die schwere Beuge zu haben und danach irgendwie noch was gut Schweres zu heben, sage ich jetzt einfach mal. Also wie mein Training jetzt aktuell aufgebaut ist, ist es ja schon so, ich habe meine schwere Beuge, habe danach eine Tempobank und habe danach ein Sumo-Heben, was ja, aber doch, ist schon noch leicht, so sage ich jetzt einfach mal. Also ich habe schon die Belastung, aber eben nicht mit High-Load und das wäre eben so der Punkt, wenn ich sehe, okay, das Heben, das will auf Wettkampf irgendwie nicht, wenn ich meine schwere Beuge habe, ne, dann kann man das eben trainieren, ne, da kann man auch nochmal ein bisschen Einsatz eben, also die Planung mit reingeben, dass dann auch auszubauen und daran besser so zu werden.
Zum Beispiel einen Fatigue-Single.
Oh, was ist das für eine Überleitung, Paul? Was? Oh mein Gott.
Was ist denn hier los? Ja, es kam ja die Frage, ob wir Fatigue-Singles nutzen und ich kann meine Antwort kurz halten. Relativ selten. Und wenn dann eher für Beuge und Heben. Und dann vor allem, wenn das Leute sind, ne, ich glaube, das hatten wir schon ein paar Mal so diese klassische Struktur von die sich hart hypen für einen Single und wo die Backoffs dann ganz, ganz doll in der Qualität drunter leiden. Also wenn ich merke, okay, ich sehe, der macht, keine Ahnung, der beugt einen Single mit 200 at 8 und macht dann seine Dreier hinterher nur mit 140. Ist das in der Regel ein Zeichen, dass die Ressourcen im Training etwas über Kopf verteilt wurden. Ja, und dann, das ist dann so ein Szenario, wo man sagen kann, okay, da gibt's jetzt ein Fatigue-Single, oder wenn halt aus eigener Sicht angesprochen wird, so, hey, na, mir fällt es nach dem Single voll schwer, mich auf meine Backoffs zu konzentrieren, meine Leistungsfähigkeit leidet darunter. dann sagen wir, okay, dann halt einen leichteren Single und dafür dann eben nach den Arbeitssätzen. Aber das mache ich üblicherweise nur bei Beuge und Heben. Ich glaube, bei der Bank habe ich das noch nie gemacht.
Ich benutze das echt auch sehr wenig, muss ich sagen. Also es ist ja ein Tool, was super sinnvoll ist, ne? Also so die, es ist ja vermehrt dadurch wieder, also es ist ja nicht durch Steve DeNovi, er hat es ja nicht erfunden, es ist nur, er hat das ja wieder in den Raum gebracht, sage ich jetzt mal, dass es dann auch alle nutzen jetzt wieder, so sage ich jetzt mal. Und er spricht ja auch davon, also was so seine Gründe sind, warum er das nutzt, ist ja hauptsächlich, um andere Arbeit qualitativ hochwertig zu absolvieren, also den Fokus weg von dieser von dem einen Single mit High Load zu shiften, sondern eben Richtung, okay, du machst deinen, vielleicht hast du noch einen Topsatz Vierer und hast noch Vierer Backoffs, ne, dass du da einfach hochqualitativ arbeiten kannst, und eben, dass es zu weniger Störung kommt im Verlauf einer Prep zum Beispiel, ne? Also man hat weiterhin die Aussetzung einer hohen Last, der Übergang hin zu einer höheren Last, also weiter dann die Single zu performen, nur vielleicht am Anfang einer Einheit, fällt dann leichter, ne? Man ist mehr in dem Skill mit High Load einfach drin. Das sind für mich legitime Gründe, das so zu nutzen, und ist für einige AthletInnen wahrscheinlich auch angebracht. Aber ich sehe einen Punkt, wieso, zumindest war das so ein Punkt, den ich mir überlegt habe. Also warum es für seine Trainingsplanung sehr, sehr viel Sinn ergibt, das so zu machen. Wenn wir jetzt darüber reden, dass es eben bei ihm dann dazu führt, dass, so wie er das strukturiert hat mit, okay, erst ein Single, dann vielleicht ein Vierer-Topsatz und dann Vierer-Backoffs. Er plant ja Backoffs immer meistens prozentbasiert vom Vierer-Topsatz, sage ich jetzt mal. Ne? So hat er das, glaube ich, damals auch in seinem Video dargelegt. Und wenn man das Ganze natürlich prozentbasiert plant, dann ist es natürlich logisch, wenn du erst den Single hast und dann den Vierer-Topsatz und dann die Vierer-Backoffs, oder im Vergleich dazu bei jetzt einem Fatigue-Single vorher sonst den Vierer-Topsatz und dann den Single und dann die Vierer-Backoffs, ist es natürlich klar wahrscheinlich, dass dieser Vierer-Topsatz, auf dem die Backoffs dann basieren, mit weniger Last stattfindet. Ne? Also es ist im Endeffekt so ein bisschen, bei ihm ergibt das so viel, sehr viel Sinn, weil er Training so plant. Man könnte ja aber auch sagen, gut, selbst wenn man den Single an erster Stelle hat und jetzt nicht ganz, also prozentbasiert, das Ganze plant, was die Backoffs angeht, und da eben dafür sorgt, dass die Intensität, also dass das Loading auch stimmt, ja, dass es vielleicht weniger angebracht ist, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Also ich glaube, dass es ergibt vor allem Sinn, so wie er plant, ne, wird das alles sehr viel prozentbasiert so ist und stattfindet. Aber wenn man jetzt vielleicht nicht mit Prozenten arbeitet, sondern AthletInnen Lasten-Ranges gibt, die darauf basieren, was sie so in den Vorblöcken gemacht haben und jetzt nicht nur, ne, prozentbasiert da arbeitet, ist es vielleicht ein bisschen weniger notwendig. Also es geht ja so ein bisschen im Endeffekt um die Geschichte, die ich auch in den letzten Jahren vermehrt lernen musste. Einfach eine gute durchschnittliche Intensität zu haben. Ne?
Ja.
Also es ist ja das, was dann einfach passiert, wenn man dann plötzlich den Single am Anfang hat. Super, du hast dann die eine Aussetzung mit höherer Last, aber sonst hast du den Topsatz, den du danach noch hast für Vierer mit weniger Last, dann die Backoffs mit weniger Last, und das ist ja im Endeffekt das, was wir damit manipulieren wollen mit diesem Fatigue-Single. Aber das kann man ja auch anders machen, wenn man das einfach anders aufsetzt, sage ich mal. Es ist aber ein super nützliches Tool, also absolut. Es ist nur was ich nicht so häufig benutze, weil es eben auch anders funktioniert. Genau. Und selber habe ich sogar selber auch schon mal gemacht. Er fällt mir ein. Fand ich kacke. Fand ich sehr scheiße. Hat mir absolut nicht gefallen. Und das ist ja eben auch nochmal so ein Punkt, ne? Wenn wir jetzt, es kommt ja erstmal darauf an, wie man das Ganze auch plant. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, okay, wir packen den Fatigue-Single wirklich ganz ans Ende. Du hast erst viermal vier Beuge und dann ein Single. Und gehst dann mit der Gesamtermüdung in den Single rein. Meine Erfahrung war, fühlt sich absolut scheiße an. Sehr trash. Und kann er natürlich auch, man muss das natürlich dann richtig bequatschen mit seinen AthletInnen, dass es jetzt auch egal ist, in Anführungsstrichen, wie sich das anfühlt, kann natürlich aber auch relativ Selbstvertrauen kosten, wenn das alles sich absolut scheiße bewegt und kacke, lastentechnisch viel weniger so ausfällt. Na, es geht natürlich darum, wie man das dann kommuniziert und wie man das bequatscht, aber wenn man eben denkt, okay, das nervt mich enorm, das fühlt sich einfach erstmal scheiße an, und ich habe das Gefühl, okay, meine Beuge entwickelt sich eher rückwärts, weil sich alles so schwer anfühlt. Man hat auch andere Möglichkeiten, Training zu planen, als Fatigue-Single so zu nutzen. Ja. So.
Ich glaube, ein Szenario, was wir jetzt noch nicht genannt hatten, wo das auch Sinn ergeben kann, ist, wenn man tatsächlich auch einfach Singles üben möchte. Also wenn es jetzt eine, gerade bei AthletInnen, die vielleicht noch nicht so viele Wettkämpfe gemacht haben, die vielleicht auch nochmal Kommandos üben wollen oder sowas, die Richtung, dass man sagt, okay, du machst jetzt hier deine 4-5 Beugesätze und dann machst du halt hinterher einen Single, der vielleicht auch nur eine Last von einem der Sätze davor hat. Nee, das muss ja, so ein Single muss ja nicht so schwerer sein als die anderen Sätze tatsächlich.
Genau.
Das vergessen Leute in dem Kontext auch gerne mal.
Definitiv.
Dass es einfach nur so eine Übungssache ist. Ne? Ich gebe mir eine Gelegenheit im Training mal, den Wettkampf zu simulieren, mir Kommandos geben zu lassen und mich auch mal den Lift auch entsprechend bewerten zu lassen. Und dann habe ich dann die Gelegenheit, das zu tun, ohne sonderlich viel Ermüdung aufzubauen.
Safe. Aber ja, super, super nützliches Tool. Ich wollte das hier auch gar nicht irgendwie abwerten. Ich meine nur für seine Art Trainingsplanung passt es halt enorm gut und ist auf jeden Fall worauf man auch so zurückgreifen kann.
Ja.
Gut. Dann haben wir noch die Frage bekommen oder so ein bisschen ja noch. Wir sprechen ja immer davon, dass wir Nebenübungen, nenne ich sie jetzt mal, wählen, um damit vermehrt Hypertrophie zu erzeugen. Warum planen wir Training nicht einfach so, dass wir durch das Ausführen von Squat, Bench, Deadlift uns gleichzeitig stark machen und durch den Overload, den wir da kreieren, hypertrophieren? Warum machen wir also nicht nur SPD im Endeffekt?
Warum? Ja, warum ist immer so eine nette Frage. Also Grüße an die Person, die gestellt hat, Fragen mit warum zu stellen, ist immer ein bisschen aggressiv, aber ich denke, wir kommen damit klar, gerade so.
Ich denke es.
Ja, weil die Ziele ja tatsächlich so ein bisschen divergieren voneinander. Also ich will ja, wenn ich einen Hypertrophie-Reiz setzen will, dann muss ich sicherstellen, dass ich eine gewisse Nähe zum Muskelversagen habe. Jetzt haben Grundübungen, also gerade SPD, häufig den Nachteil, dass sie nahe am Versagen sehr viel Ermüdung erzeugen und die Stimulus-to-Fatigue-Ratio da halt einfach unverhältnismäßig ist. Und das, wenn ich sage, ne, das ist auch eine Hebelsache, wenn ich jetzt jemanden habe, und das kommt durchaus vor, der zum Beispiel sehr effiziente Bankhebel hat, dann lasse ich den einfach Bankdrücken für Trizeps und Brust. Dann braucht, also Beispiel, ne, ich meine, es ist ja auch die Frage, was ist noch SPD und was ist Nebenübung? Ich mache momentan so eine halbe plus eins Larsen Press, wo ich quasi unten raus eine halbe Wiederholung mache, dann wieder runtergehe und dann eine ganze und das jeweils mit einer Pause auch unten im Stretch. Und da mache ich 5 davon und dann brauche ich keine Flies mehr machen. Ne? So, da sind die Packs tot danach. Also es geht durchaus, gibt durchaus Wege, über Grundübungen das zu machen. Es ist stark hebelabhängig, je nachdem auch, was die Stimulus-to-Fatigue-Ratio angeht. Und, ich weiß jetzt nicht mehr, wie es heißt, aber so dieses Rate of Diminishing Returns, da gibt es auch den im sportwissenschaftlichen Kontext den Begriff, der mir immer entfällt. Das ist quasi, je häufiger ich denselben Reiz setze, desto kleiner werden die Adaptionen. Das ist sicherlich auch ein Faktor. Aber für mich auch wichtiger als das, die meisten Leute haben keinen Bock, nur SPD zu ballern.
Absolut.
Es ist fucking langweilig. B, es gibt halt auch langfristig so diese Überadaptierung an nur Beugebank heben, schränkt die Leute langfristig hart ein. Und das merkt man ganz, ich merke das ganz, ganz doll bei den Leuten, die zu mir kommen. Da habe ich mich auch schon mehrfach mit Physios drüber ausgetauscht, dass so klassisches, reines KDK-Training, wo man hauptsächlich mit Grundübungen arbeitet, am besten gar keine unilateralen Übungen drin. Die Leute steuern sehr schnell und sehr hart auf Überlastungserscheinungen zu. Und dann ist halt auch häufig der Fall, dass dann eben die Skills fehlen, um trotzdem Reize setzen zu können. Weil wenn ich immer nur Beugebank heben mache, und dann plötzlich sage, okay, ich kann jetzt gerade nicht mehr beugen, weil meine Knie auseinander gefetzt sind, dann machen wir jetzt einen Split Squat und dann brauchst du erstmal 6 Wochen, bis du einen Split Squat vernünftig belasten kann, ist halt Kacke. Wenn du den Split Squat permanent durchziehst und sagst, okay, du kannst gerade nicht beugen, weil das Knie dabei zwickt, aber wenn du beim Split Squat den Fuß ein bisschen weiter wegstellst, dann geht das klar und du kannst trotzdem einen guten Reiz setzen, dann machst du halt 6 Sätze Split Squats statt 4 Sätze beugen und 2 Sätze Split Squats, dann ist das geil, weil du die direkt beladen kannst. Also so ein bisschen auch diese Anpassungsfähigkeit im Kontext und Überlastungserscheinungen ist, glaube ich, ein riesiger Faktor, der da eine Rolle spielt, nebst natürlich der Fatigue to Stimulus Ratio. Also es gibt durchaus Leute, die das machen können, die damit auch gut fahren. Meine Erfahrung ist, je länger man das macht, desto eher läuft man das Risiko, sich in seinem Trainingskontext stark zu limitieren, was das Setzen von Reizen angeht. Grüße gehen an Yannick raus, der mit Überkopfbewegungen so die ein oder andere Schwierigkeit hat.
Und das ist dann halt, ne, das engt dich halt stark ein. Und was dann eben, also das Risiko ist, du begibst dich damit auf dünnes Eis, weil wenn du dann nämlich in die Trainingseinheiten gehst und Bewegungen neu lernen musst, weil du sie länger nicht gemacht hast oder noch nie gemacht hast, dann hast du da erstmal die Frustration, die damit kommen, dass du Bewegungen neu lernen musst, während du die Frustration hast, dass du aktuell die Bewegungen, die du eigentlich machen willst, nicht machen kannst, plus die Frustration, dass du weißt, du kannst noch keine richtigen Reize setzen. Und das ist eine Scheißphase. Das ist eine richtig.
Da fühlt man sich sehr kompetent auf jeden Fall in dem Moment.
Ne? So die Selbstwirksamkeit halt voll im Keller, übel viel Frust, im Zweifel auch noch Schmerzen mit dazu. Und auch da wieder, Powerlifting ist ein langlebiges Game. Die Langlebigkeit ist deutlich höher, wenn wir schauen, dass wir im Training auch nicht nur phasenweise, sondern permanent auch eine gewisse Bewegungsvarianz haben. Ich kann das auch aus meiner eigenen Erfahrung bezeugen. Ich habe früher auch so 5-3-1 boring but big. Ich habe mal 9 Monate Shaco trainiert, wo man eigentlich fast nur Grundübungen macht und enge Variationen. Und das ist so, ja, ich kann diese Langeweile an sich, die habe ich immer sehr gut ausgehalten. Das war für mich gar kein Thema. Nur Grundübungen trainieren ist sogar was, wo ich sagen würde, das macht mir Spaß. Aber es ist schon, war dann schon sehr deutlich, dass ich danach erstmal eine längere Phase brauchte, um überhaupt mein Bewegungsspektrum wieder aufzustocken und zu schauen, wie ich überhaupt Reize setzen kann. Weil das auf Dauer ist es nicht so geil. Und was glaube ich auch am ehesten nochmal verloren geht, so, wann hast du, Kevin, das letzte Mal das Gefühl gehabt, dass du mit einer Beuge einen signifikanten Quadrizeps-Hypertrophie-Reiz gesetzt hast?
Sehr lange her. Ich glaube, nur meine Adduktoren, die kriegen eigentlich alles ab.
Ja. Und was passiert, wenn du dich an einen Beinstrecker setzt und mal zweimal die Woche 3 Sätze Beinstrecker bis zum Versagen machst? Ne?
Ja.
Und die Ermüdung und auch der mentale Aufwand, den es im Training kostet, mich für eine Isolationsübung hoch zu regulieren und da ans Versagen zu gehen, ist auch ein ganz, ganz anderer als bei einer Kniebeuge. Egal, wie ich die Kniebeuge dann am Ende des Tages mache. Das ist dann auch so die Hürde, ans Muskelversagen zu gehen, ist bei Isolationsübungen in der Regel deutlich geringer als bei Grundübungen, bei den meisten Übungen. Ich glaube, Bank vielleicht ausgeschlossen, aber und dann eben, ne, wenn ich ständig bei Grundübungen nah ans Muskelversagen gehe, baue ich unverhältnismäßig viel Ermüdung auf, setze mit den letzten paar Wiederholungen gar keine so guten Reize für Kraftadaptionen mehr. Ja, das wissen wir ja auch mittlerweile relativ sicher. Deswegen, das divergiert halt einfach stark. Aber ich glaube, das ist mittlerweile, also es gibt Gott sei Dank, glaube ich, mittlerweile nur noch wenige Leute, die sehr stark SPD-fokussiertes Training machen.
Ja, ich würde auch sagen, überwiegend so, wie wir ja auch über Training quatschen. Also die Punkte, die du gerade genannt hast, ist, glaube ich, ergibt für viele auch Sinn, würde ich jetzt einfach mal sagen. Also einfach eine Kosten-Nutzen-Abwägung da auch zu wählen, gucken, wie die Hebel sind. Also alles, was du genannt hast, was das Thema Fatigue angeht, was das Thema Bewegungsvielfalt betrifft, Abnutzung betrifft, sind alles Punkte, die wir da mit einfließen lassen sollten. Ich habe immer so das Gefühl bei der Frage, wenn Leute aus so ein bisschen vielleicht dem Camp kommen, SPD ist alles, was wir brauchen. Was denken die, wie unser Training ausschaut, wie wir Training planen? Ne? Es ist ja nicht so, als also wenn wir jetzt bei einer Trainingsplanung von mir gucken, wie ich das so vom Prinzip her gestalte bei meinen AthletInnen, dann ist da viel SPD drin. Ne? Es ist ja nicht so, als würden wir SPD nicht machen. Es geht ja nur darum, in welchem das ist vorhin auch genannt, in einem Kontinuum, wie stark wir da eben da das Ganze in die Richtung priorisieren. Aber es findet halt bis zu einem, also in einem hohen Ausmaß auch SPD-Arbeit statt. Aber es findet eben auch in einem hohen Ausmaß, natürlich nicht in SPD-Arbeit in dem Ausmaß, wenn wir das jetzt nur machen, sondern eben ein bisschen, ne, wir können ja nicht einfach alles reinwerfen und sagen, ja, wir machen einfach alles an SPD-Arbeit, was wir denken, das notwendig ist und werfen dann nochmal die Übungen hinzu, die wir denken, das ist jetzt auch nochmal aus Hypertrophie-Perspektive gut. Und dann musst du dich noch irgendwie, wollen wir auch Bewegungsvielfalt herstellen, dann machst du nochmal die Bewegung, damit wir einmal alles abgedeckt haben, sondern wir müssen da auch irgendwie gucken, wie passt das in den zeitlichen Kontext, wie ergibt das Ganze so Sinn. Aber es ist ja nicht so, als hätte SPD nicht auch einen hohen Stellenwert in unserer Trainingsplanung. Ne? Also es wirkt immer so, es gibt nur, entweder du machst SPD oder du machst halt nur deine Split Squats und hast dann vielleicht einmal alle 3 Monate eine Lower-Beuge mit drin. Weiß ich nicht. Ne? Also das habe ich noch nie gesehen, dass das irgendwie so, dass da irgendjemand so Trainingsplan. Also vielleicht gibt es ein paar. Okay, gut.
Ja, also ich habe auch Leute, die SPD-Days machen, zweimal die Woche.
Ja.
Ja. Passi, tatsächlich, zum Beispiel. Der macht, der, ich meine, das habe ich, glaube ich, auch in dem Blogpost zu seiner Vorbereitung recht gut dargestellt. Wobei, das war die WM-Vorbereitung. Also aktuell, ich kann es nochmal kurz aufmachen, ich bin da ja recht offen. Wir hatten tatsächlich auch gestern einen Call, was wir jetzt so anpassen wollen. Also er hat aktuell 2 SPD-Days. Der erste Tag ist der Beuge- und Banktag. Ja, macht er Beuge Top-Double, dann hat er 2 Sätze pausierte Beuge hinterher und dann mit einem Load-Drop einen Beugesatz zur Reps in Reserve, wo er aktuell tatsächlich so zwischen 10 und 13 Wiederholungen landet.
Mhm. Liebe ich.
Ekelhaft auch einfach. Dann macht er Bank, Single, einen Backoff und dann ein bisschen werden die Wiederholungen gedroppt und dann hat er da quasi als Hebeassistenz Defizitheben gegen Band. Am anderen SPD-Day ist dann halt der Comp Deadlift Day mit einer Close Grip Bank und einer Safety Bar Beuge und die Assistenztage sind tatsächlich sehr viel so Hypertrophie fokussiert und unilaterales Zeug, ne, so Cossack Squats, Copenhagen Planks, Lat Pull Downs, ne, Dumbbell Bench, Split Squats, Hammer Curls, Cardio,
ja.
Cardio, ne?
Let's go.
Unilaterale Kurzhantel RDLs, dann unilaterale Dumbbell Press, unilaterale Machine Row, Machine Chest Press, halt ganz, ganz viel unilateraler Kram, weil das schlichtweg einfach, also wenn ich versuchen würde, Percy hypertrophieren zu lassen mit Grundübungen, der würde halt nach 2 Wochen noch auseinanderfallen. Das ist unmöglich. Also ich glaube, so Trainingsstatus gehört da auch nochmal mit dazu, ne, wie weit fortgeschritten die Leute sind und wie viel Last sie so bewegen können. Wenn ich jetzt jemanden habe, der Anfänger ist, hätte ich auch kein Problem. Also gerade bei der Bank am ehesten gebe ich ja auch mal gerne Higher Reps. Aber da hätte ich auch kein Problem, wenn die Beugehebel und die Technik einigermaßen stimmen, den auch mal so 8er bis 10er beugen zu lassen. Da habe ich ja gar keine Schmerzen bei.
Ja, voll. Weil du es gerade geäußert hast und ich finde ich vielleicht nochmal schön, ein bisschen drüber zu quatschen. Mhm. Ist das was du häufiger planst, Complifts zu einer Reps in Reserve zu performen? Also mit gegebener Last zu Reps? Ja, das ist
ja. Also so hinten raus halt mal, ne? Also dass man irgendwie so, das ist halt auch ein ganz gutes Tool, um zu gucken, wie realistisch sind denn die Reps und Surf-Einschätzungen. Weil ich kann ja, ne, wenn, ich meine, in dem Kontext funktioniert das jetzt nicht, aber wenn ich jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal, es hat auch ein Athlet von mir, ein Bank-Setup habe, wo der einen zum Beispiel einen Top-Single hat, dann ein 1x5 und dann ein 3x3 mit derselben Last vom Fünfer. Ne, und der Fünfer war so zu Reps und Surf 2-3. Dann würde ich ja davon ausgehen, dass der letzte Dreier auch vielleicht so bei Reps and Surf 2-3 endet. Je nachdem, wie hoch die Ermüdung ist. Und dann lasse ich den vielleicht nochmal einen Satz zu einer Reps and Surf 2 hinterher drücken. Und wenn er dann irgendwie bei 8-9 Wiederholungen rauskommt, dann weiß ich, ah ja, hier ist noch Platz. Ja, da können wir vielleicht nochmal ein paar mehr Sätze ranhängen oder er hat sich unterschätzt an dem Tag. Ne, kann ich ja dann auch ausrechnen mit den Lasten. Oder er ist sehr gut auf Wiederholungen. Das ist halt alles, also es ist halt dann einfach eine Informationsquelle, die man nutzen kann für weitere Planung.
Also finde ich super, super nützliches Tool. Ich bin tatsächlich jetzt so in der letzten Zeit, eigentlich so im vergangenen Jahr vermehrt auch dazu übergegangen. In gewissen Zeiten muss man natürlich da immer gucken, und das ist ja auch so ein bisschen durchgezogenes Schema der letzten Folgen, muss ich jetzt nicht nochmal viel drüber reden, wenn wir nochmal über so das Thema Kontrolle und Autonomie da nochmal drüber reden, finde ich das ein super interessantes Tool und habe bisher durchweg eigentlich sehr positive Erfahrungen mitgemacht, auch Top-Sätze zu RPE zu performen, also sozusagen lastentechnisch die Einschränkung vorzunehmen. Aber deutlich mehr Herausforderungen auch zu schaffen und eben auch ein bisschen selbstbestimmter zu performen, wie man Top-Sätze performt. Das kann für manche auch absolut nicht funktionieren. Ne? Es gibt AthletInnen von mir, da sage ich, ne, wir haben jetzt hier Woche 3, du machst deine Bank, deine Beuge mit der Last zu einer RP8, zu einer RP7. Da steht dann, für sie steht da nicht eine RP drin, sondern es ist dann immer ein AMRAP. So, das soll natürlich, ist nicht der Fall. Das sollte am besten nicht so ausfallen. Aber wenn man da sich auch so regulieren kann und sich daran mit der Neugier in den Satz auch reingehen kann, ohne ja zu viel Erwartung zu haben, okay, diese Last, das sollte ungefähr die und die Rap sein und das will ich jetzt treffen, sondern einfach, okay, ich habe jetzt diese Last, ich gehe Rap für Rap vor und bewege einfach so viele Raps, bis ich bei der RP bin. Da hat man ja selber nochmal viel mehr ist es nochmal viel selbstbestimmter, ne, wie Training in diesem Tag ausfällt. Es ist nicht nur, ah, ich habe jetzt 200 für 5 auf dem Plan, sondern ich habe 200 und die Möglichkeit, wenn ich sehr effizient gut performe, vielleicht auch mehr Reps zu machen. Also es ist so ein bisschen selbstverstärkend auch, ne? Man macht gute Reps, belohnt sich damit, vielleicht auch mehr Reps machen zu können. Und meine Wahrnehmung ist immer, also ist bisher so gewesen über das vergangene Jahr hinweg. Das ist natürlich, wir haben da, das ist natürlich Kontrollabgabe. Ne? Wenn dann plötzlich ein Athlet hergeht und dann 4 mehr Reps macht, als eigentlich geplant waren, so die Vorwochen, dann ist das mehr Trainingsstress. Aber meine Erfahrung ist da in der Regel, wenn man das in eine gute Gesamttrainingsstruktur, das Wochenstruktur setzt, ist das absolut verkraftbar. Und es ist mir entfallen. Komm,
oh, Kevin, wow.
Let's go. Nein.
Es ist verkraftbar. Und es ist ja auch selbstregulierend.
Also, ja, genau. So, jetzt habe ich es wieder. Sorry.
Ja.
Top. Und meine Wahrnehmung war bisher immer gut. Na, da haben wir ein paar mehr Reps, die dabei rumkommen. So, das ist nochmal erhöhter Trainingsstress. Wenn man das gut in eine Woche setzt, dann geht das aber trotzdem alles. Es ist aber häufig nochmal eine ganz andere Sache, wenn ich jetzt, so meine Wahrnehmung, eher einem Athleten, Athletin sage, okay, du willst jetzt einfach zu den und der Reps performen, wähle selber eine Last, dann ist die, die eher höhere Last, die dabei rumkommt, so 2,5-5 Kilo mehr als vielleicht geplant wäre, sage ich jetzt mal, hat häufig rein vom Bewegungsverhalten deutlich mehr Einfluss, sage ich jetzt mal. Also bei mir ist das halt häufig so, nur der Unterschied zwischen einer Beuge 2,15 zu 2,20, 2,20 fühlt sich deutlich anders an vom Bewegungsverhalten insgesamt. So meine Wahrnehmung.
Okay.
Ich denke, vielleicht so ab gewiss höheren Lasten ist es vielleicht nicht mehr ganz so relevant. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Der Unterschied zwischen vielleicht so 80 und 90 oder 100 Kilo ist dann vielleicht schon eher nochmal eine ganz andere Sache.
Ja.
Aber dass es sich eben deutlich, deutlich anders anfühlt, mit auch wenn es nur ein bisschen mehr Last sind. Und deswegen habe ich es so ganz gerne lieber lastentechnisch vielleicht so ein bisschen mehr Einschränkung zu geben, aber Rap-technisch ein bisschen freier das Ganze zu gestalten.
Ja.
Zumindest sehr gute Erfahrungen mitgemacht.
Was man auch machen kann, was tatsächlich ganz nett ist, also es gibt ja, ich hatte mir mal vorgenommen, irgendwann so mal die, irgendwann, also wahrscheinlich auch dieses Jahr nicht, aufzulisten, was ist alles für, ich sage mal, autoregulierende oder selbstregulierende Arten gibt, Trainingsvolumen zu verschreiben. Und es gibt ja verschiedenste Möglichkeiten. Man kann ja auch sagen, okay, wir machen Sätze bei einer festen Last mit festen Satzpausen, bis du eine bestimmte Reps und Serve erreichst. Das ist eine Möglichkeit. Aber das Setup, was ich auch ganz spannend finde, was ich für mein eigenes Training noch nicht so häufig verwendet habe, aber schon vereinzelt, gerade so Richtung Offseason eher als jetzt in der Wettkampfvorbereitung, ist, du machst einen Topsatz, zum Beispiel einen Dreier at RPE 8. Errechnest daraus ein E1RM für den Tag, das ist dann so quasi dein Benchmark-Set, und machst dann einen Satz zu RPE 7 oder wie auch immer mit einem Prozentsatz davon. Also du errechnest ein E1RM, sagst, okay, dann nimmst du davon jetzt 75%, ne, weil es ist ja Off-Season, wir wollen ein paar mehr Wiederholungen haben, vielleicht ist die Person auch effizient in dem Lift, und dann machst du einen Satz zu einer RPE 7 bis 8 damit und machst dann Backoffs mit der Hälfte der Wiederholungen davon. Das heißt, du hast so, der erste Satz benchmarkt den zweiten Satz, benchmarkt die Backoffs davon. Das ist eine ganz nette Art und Weise, auf Nummer sicher zu gehen, dass wir mindestens 2 Sätze haben, die in diesem Intensitätsbereich sind, wo auch für die Hypertrophie-Reize gesetzt werden. Und dann eben Backoffs haben, wo wir trotzdem auch noch so ein bisschen in dem Kraftaspekt arbeiten, je nachdem, in welchem Prozentbereich wir uns auch befinden.
Ja.
Und das ist halt auch eine ganz gute Möglichkeit, so die Leistungsfähigkeit über so einen Off-Season-Block auch im Blick zu behalten, ohne dass man jetzt Singles mit reinbauen muss. Ja. Und natürlich kann man da die RPs oder Reps und so entsprechend je nach der einzelnen Person anpassen.
Ja. Ja, auch spannendes Setup. Voll. Guti, wollen wir noch eine Frage oder wollen wir.
Ja,
ich weiß nicht, ob du darauf Lust hast. Ich bin auf deine Gedanken dazu gespannt.
Mhm.
So ein bisschen eine Frage, die ich von so ein paar Leuten mal bekommen habe. Und zwar Powerlifting ist ja am Wachsen, ne, kann man ja immer noch definitiv sagen. Jetzt in 1, 2, 3 Tagen findet das größte Event so mit wieder statt, so sage ich jetzt mal, auf das viele hinfiebern. Sheffield, haben wir letzte Folge drüber gequatscht, über das Rating-System. Wir haben die Frage bekommen, also vielen Sportarten ist es ja so, dass der Sport vor Ort stattfindet. Ne? Also heißt, dass dann auch Trainer vor Ort sind, dass man in einem Vereinskontext dann zusammen vielleicht auch trainiert. Powerlifting ist ja anders. Ne? Es ist ja hauptsächlich ein Coaching online. Und wir haben die Frage bekommen, wie wir dazu stehen, ob Powerlifting irgendwann wie andere Sportarten, ob das Coaching vor Ort stattfinden wird. Ist natürlich, ne, da können wir nicht sagen, ob das so ist. Aber wie ist da deine Einschätzung zum jetzigen Punkt zu?
Also ich habe zumindest aus den Sportarten, in die ich Einblick habe, eher den Eindruck, dass es sich in anderen Sportarten auch vermehrt in den Online-Kontext zieht. BMX Freestyle zum Beispiel ist auch ein Bereich, in dem viele Leute, also überraschenderweise, weil Freestyle ist halt schon auch eine krass komplexe Sache, finde ich. Aber auch da gibt es jetzt mehr und mehr Online-Angebote, die man wahrnehmen kann. Ich glaube, es wird vielleicht auch unterschätzt, wie viel Coaching tatsächlich immer noch vor Ort stattfindet, auch im KDK, vor allem im Vereinskontext. Das ist ja, oder ne, in bestimmten Gyms auch sicherlich, in der Krafthalle zum Beispiel. Also das ist, glaube ich, durchaus auch was es immer noch auch gibt und was womöglich auch immer vorhanden sein wird. Also ich weiß nicht, ich glaube, wir kommen halt langfristig um diese hybride Form sowieso nicht drum herum. Wird, wenn man die Gelegenheit hat, vor Ort mit jemandem zusammenzuarbeiten, dann kann man das machen. Es ist halt dann auch, da muss man auch am Boden der Tatsachen bleiben. Online-Coaching ist halt deutlich günstiger als Vor-Ort-Coaching.
Ja.
Natürlich, wenn jetzt ein Athlet oder eine Athletin sagt so, hey, ich bin am Wochenende in der Nähe von Kassel, hast du Bock zusammen zu trainieren? Dann mache ich das immer, wenn ich die Gelegenheit habe und auch die Zeit habe. Aber wenn das jetzt eine Sache wäre von, es würde mich jemand aus dem Verein fragen, so, hey, hättest du Bock, mich zweimal die Woche im Training zu coachen? Dann würde ich sagen, okay, hier ist mein Stundenpreis. Und dann würde gesagt werden, nee, danke. Also ich glaube, die allerwenigsten könnten sich überhaupt das leisten, sich auch wirklich von entsprechend kompetenten Leuten vor Ort in persona betreuen zu lassen in regelmäßigen Abständen. Das ist einfach auch, da muss man auch sagen, das ist auch was im KDK nicht zwingend notwendig ist, weil die Veränderungen an Bewegungsmustern, die wir selbst von Anfängern zu Fortgeschrittenen bewirken, die dauern halt auch die brauchen auch einfach Zeit. Und die Sportart ist jetzt nicht so komplex, dass es eine ständige Intervention im Training braucht. Ja, so geht es häufig etwas schneller, aber ich würde nicht sagen, dass es notwendig ist und dass es dich garantiert schneller besser machen würde, weil die Adaptionen brauchen immer, die Kraftadaptionen und die Hypertrophenadaptionen brauchen immer noch entsprechend viel Zeit. Also das ist schon, ich glaube nicht. Ich glaube tatsächlich durchaus, vor allem durch die finanzielle Sache, wird das nicht der Fall sein. Weil, ich meine, ich weiß nicht, du hast ja früher Tennis gespielt, was haben gute Trainer damals so für eine Tennisstunde genommen?
Du, ich weiß es nicht, meine Eltern haben das alles gemacht. Aber es war schon, es ging, glaube ich, schon so Richtung 200 Euro, doch, soweit ich das noch auf dem Zettel hatte.
Ja. Und dann ist halt die Frage, ne, wer kann sich das leisten?
So.
Oder Golf ist auch so eine Sportart, wo viel Training vor Ort stattfindet, üblicherweise. Ich weiß, also gar keinen Kontakt zu der Szene, also keine Ahnung, wie es da mittlerweile so mit Online-Coaching ist. Kann ich mir aber auch vorstellen, dass es auch da viel Anwendung findet. Aber im Golf ist es ja auch üblich, bis zu 1.000 Euro für einen Nachmittag zu bezahlen. Und das ist halt dann was so, ich denke tatsächlich ein ganz gutes Beispiel sind ja so diese klassischen Personal Trainings, die dann verschiedene Leute anbieten. Dass die sagen, so statt so eine durchgängige Betreuung kommst du halt, wenn du mal so 2-3 Jahre trainiert hast und deine Grundübungen einigermaßen drauf hast, dann kommst du mal für 2 Stunden vorbei und dann zahlst du dafür deine 200 bis 300 Euro und dann hast du da viel, was du mitnehmen kannst. Aber ich glaube nicht, dass außerhalb von Vereinen, wo das möglich gemacht wird durch verschiedene Strukturen, so wie bei euch, ne, ich glaube nicht, dass das eine Entwicklung ist, die wir im KDK sehen werden. Eher im Gegenteil.
Bin ich ganz bei dir. Und unsere Sportart, muss man ja auch sagen, bietet sich einfach sehr dafür an. Du meintest ja, das ist jetzt, ist es nicht das Allerkomplexeste, muss man ja auch, haben wir schon so häufig zugesagt, nicht, dass es nicht komplex ist und das ist natürlich, ich will das auch gar nicht so runterreden, aber es bietet sich an, weil wir natürlich auch gar nicht so viel brauchen. Wir brauchen zum Beispiel keine Mitspieler oder bei Tennis zum Beispiel brauchst du ja auch eine andere Person, mit der du das spielst. Ich glaube auch nicht, dass wir in dem, wir sind ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe auch immer noch viele Athletinnen, die immer noch ganz alleine in ihrem Home Gym seit Lockdown trainieren und da auch für sich das Ganze da machen. Der Sport bietet sich dafür einfach an. Du hast den preislichen Aspekt so genannt. Es wäre natürlich irgendwie auch interessant, mal die Erfahrung zu machen, wie es denn laufen würde mit, okay, man hat irgendwie einen gewissen Zeitraum, in dem man sehr frequent auch zusammen die Sessions macht, in einer gewissen Gruppe das Ganze vielleicht auch stattfindet. Glaube ich, ist interessant, aber die preisliche Sache ist dann auch.
Ich glaube schon, dass das ein riesiger Vorteil sein könnte, gerade was halt auch so die motivationalen Aspekte im Training angeht, ne, wenn du halt jemanden hast, den du dafür bezahlst, der halt auch neben dir steht und dem du Rechenschaft zeigen musst, wenn du deine Split Squats machst.
Ja,
zum Beispiel. Ja. Ich glaube, dass das schon auch nochmal ein ordentlicher Boost sein kann. Es macht halt auch die Anpassungen auf der technischen Seite schneller. Aber es ist halt finanziell sicherlich ein Faktor, den man da berücksichtigen muss.
Wer weiß, vielleicht ist der Sport ja in ein paar Jahren so, dass da
wenn mir irgendjemand einen Huni für eine Stunde geben will, DM me so, aber ist halt, die Nachhaltigkeit davon ist halt schwierig zu beschreiben. Ne?
Ja, voll. Guti, ich glaube, wir haben eine schöne Folge zusammen. Schöne Fragen bekommen. Wenn ihr noch irgendwie Fragen habt für nächste Folgen, dann immer her damit oder Vorschläge für Leute, die wir einladen sollten. Ansonsten bedanke ich mich sehr für deine Zeit, Paul.
Ich bedanke mich.
Und wir sehen uns in der nächsten Folge, ne?
Macht's gut. Bye-bye.
Tschüssi.